Archivradio.
Am 23. Oktober 2002 stürmen mehr als 40 tschetschenische Terroristen das Moskauer Dubrovka-Theater, wo gerade ein Musical läuft. Sie nehmen mehr als 700 Geiseln. Am zweiten Tag gibt es schon erste Tote. Politischer Hintergrund ist der zweite Tschetschenienkrieg, der 3 Jahre zuvor begonnen hatte, forciert von Wladimir Putin. Der war zu Beginn des Krieges noch Ministerpräsident und wurde kurz darauf Staatspräsident. Zum Zeitpunkt des Terrorangriffs auf das Theater ist er gut 2 Jahre im Amt. Die Geiselnehmer im Theater fordern die Beendigung des Krieges und den sofortigen Abzug des russischen Militärs. SWR1 informiert am zweiten Tag, dem 24. Oktober, in einer Hintergrundsendung, die ich moderiert habe, ausführlich über die Lage.
SWR1 Thema heute mit Gábor Pál.
Die Geiselnehmer in Moskau meinen es ernst. Sie haben bereits mindestens eine Frau ermordet und schießen auf andere, die geflohen sind. Russlands Präsident Putin hat nun den Tschetschenienkrieg unmittelbar vor der Haustür. Alle wichtigen Informationen hierzu jetzt in SWR1 Thema heute bis 20 Uhr. 24 Stunden Geiselnahme in Moskau. Rund 700 Menschen werden noch immer von tschetschenischen Rebellen gefangen gehalten. Aus Moskau ist uns jetzt live unsere SWR-Korrespondentin zugeschaltet. Guten Abend, Ruth Dickhofen.
Guten Abend.
Was ist denn der Stand der Dinge jetzt?
Also der Stand der Dinge ist, dass bestätigt werden konnte, diese beiden Frauen konnten fliehen, junge Frauen. Bei der Flucht sind sie nicht verletzt worden, obwohl geschossen wurde. Verletzt wurde allerdings ein Vertreter dieser Sondereinsatzkommandos, der ihnen bei der Flucht half. Das wurde entdeckt und die Geiselnehmer feuerten dann. Ebenso ist bekannt, dass eine andere junge Frau gestern bei der Flucht getötet wurde, bei dem Fluchtversuch getötet wurde. Wie genau weiß man noch nicht, ob es da einen Schuss gab oder eine andere Verletzung. Jedenfalls wurde ihre Leiche heute aus dem Gebäude getragen. Man weiß außerdem, dass immer noch 75 Ausländer im Gebäude sind, darunter wohl auch 7 Deutsche.
Es hat heute tagsüber geheißen, solange die Terroristen den Geiseln nichts tun, würden die Einsatzkräfte das Theater auch nicht stürmen. Aber jetzt gab es die erste Tote. Ist also mit einer Stürmung zu rechnen?
Also man könnte es befürchten und die Zeichen sehen fast so aus, kann man so deuten, denn alle Journalisten und alle Schaulustigen, die es auch gab und halb Beteiligten an diesem Einsatz, sind jetzt weiter rausgedrängt worden. Sie können jetzt nicht mehr so nah vom Gebäude her berichten, die Journalisten, und dann wird das Gebäude durch die Fahrzeuge der Einsatzkräfte versperrt. Das passiert jetzt im Moment gerade. Der Blick auf das Gebäude wird gesperrt. Man kann nicht mehr sehen, was dort passiert. Es wurden in den letzten Stunden immer mehr Einsatzkräfte zusammengezogen dort. Die Furcht ist jetzt sehr groß, dass es einen Sturm geben könnte. Gleichzeitig warnen Spezialisten, etwa ein ehemaliger KGB-Mann, der viele kritische Situationen in seiner Laufbahn erlebt hat, davor diesen Sturm zu wagen, denn dazu seien die Rebellen einfach zu aggressiv.
Wissen Sie etwas, inwieweit die Regierung mit den Terroristen verhandelt?
Also die Regierung hält sich sehr bedeckt. Sie hat nur ankündigen lassen, der Kreml-Sprecher Jastrzemski hat angekündigt, dass auch sie verhandeln wollen. Zwischendurch hat er mitgeteilt, es fänden auch Verhandlungen statt, aber darüber gibt es überhaupt keine genaueren Angaben. Dafür weiß man aber, und das hat man auch immer in den Fernsehbildern gesehen, dass bestimmte von den Rebellen selbst angeforderte Unterhändler auch immer wieder im Gebäude waren. Also etwa demokratische Duma-Abgeordnete oder Vertreter von Ärzte ohne Grenzen vom Roten Kreuz, sogar ein bekannter Schlagersänger, die sind alle hingefahren, egal wo sie waren. Also Grigori Jawlinski ist im Moment unterwegs aus Sibirien, um auch dieser Forderung nachzukommen, dass die Rebellen ihn sehen wollen. Denn sie haben auch damit gedroht, dass wenn die nicht alle schnell kommen, mit denen sie verhandeln wollen, dass sie dann auch wieder weitere Geiseln töten würden.
Wie wirkt sich denn dieses ganze Ereignis auf das Leben in Moskau aus?
Also das Leben in Moskau ist eigentlich gelähmt. Sämtliche Fernseh- und Rundfunkstationen senden seit gestern Abend durchgehend durch. Es gab niemals eine Pause dieser Sondersendungen. Leider sind auch sehr viele Schaulustige zu diesem Musical-Theater gefahren und haben sich dort versammelt, diskutieren lautstark, was zu tun ist und behindern dadurch einfach die Einsätze der Spezialkräfte. Es besteht die große Gefahr, dass in Russland jetzt noch schlimmer die Ressentiments wachsen, die ohnehin gegen die kaukasische Bevölkerung ist, also die Bevölkerung des gesamten Kaukasus. Alle Völker sind hier sehr schlecht angesehen in Moskau und das wird jetzt sicherlich noch schlimmer und besteht auch eine große Gefahr für Menschen, die aus dem Kaukasus kommen, in Moskau leben oder in Russland, sich überhaupt hier auf der Straße zu bewegen.
Sie werden uns weiter auf dem Laufenden halten. Vielen Dank. Das war live aus Moskau, SWR-Korrespondentin Ruth Dickhofen. Hat Putin durch seine Tschetschenienpolitik Terrorakte wie diese Geiselnahme provoziert? Darüber spreche ich gleich mit dem Kaukasus-Experten Uwe Halber von der Stiftung SWR1, Thema heute. Durch die Geiselnahme in Moskau, wo tschetschenische Rebellen noch immer 700 Menschen gefangen halten, durch diese Geiselnahme ist uns wieder einmal der Krieg in Tschetschenien in Erinnerung gerufen worden. Der Krieg der russischen Armee gegen tschetschenische Untergrundkämpfer, Unabhängigkeitskämpfer und Terroristen. Uwe Halber von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin ist ein Kenner des Kaukasus und verfolgt diesen Krieg seit langem. Herr Halbach, in letzter Zeit hat sich ja die Welt eher mit anderen Kriegs- und Krisengebieten beschäftigt. Wie hat sich denn das auf den Krieg in Tschetschenien ausgewirkt?
Der Krieg ist eher angespannter geworden. Oder sagen wir mal, die Kampfintensität hat zugenommen, die Kampfberührungen haben zugenommen und die Gewaltsteigerung auf beiden Seiten hat zugenommen. Nach dem 11. September hat die russische Seite, also die föderale Seite, die Bundestruppen, haben ihr Vorgehen bei den sogenannten Säuberungsaktionen gesteigert. Es wurde eine Säuberungsaktion an die andere gereiht. Es gab tschetschenische Siedlungen, die gleich 20 Mal hintereinander gesäubert wurden. Und es heißt, dass es keine Siedlung in Tschetschenien, kaum noch eine Siedlung in Tschetschenien gibt, wo nicht junge Männer verschwunden sind. Also auf der einen Seite eine Gewaltsteigerung, aber auf der anderen Seite auch die Anschläge auf russische Objekte haben deutlich zugenommen. Die Terroraktion, die in Moskau vor sich geht, hat sicherlich auch zum Zweck, die internationale Aufmerksamkeit wieder zurückzulenken auf diesen vergessenen Krieg.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Sie sagen, Putin ist doch mit recht harter Hand im Tschetschenien-Konflikt vorgegangen. Kann man sagen, dass sich das jetzt sozusagen rächt in diesem Geiseldrama?
Ja, dieser Tschetschenien-Konflikt ist natürlich von beiden Seiten wirklich brutalisiert worden. Die russische Seite, Putin, wird jetzt natürlich verstärkt von der Notwendigkeit des Kampfes gegen Terrorismus sprechen. Und er hat ja in der Vergangenheit auch sein Vorgehen in Tschetschenien in Verbindung gebracht mit dem weltweiten Vorgehen gegen, internationalen Vorgehen gegen Al-Qaida. Und sicherlich gab es auch Querverbindungen. Aber auf der anderen Seite war die Art und Weise, wie die russische Seite hier vorgegangen ist in Tschetschenien, auch gerade noch nach dem 11. September, eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie Krieg gegen Terrorismus, wie militärische Unternehmungen gegen Terrorismus nicht aussehen dürfen und können. Schon die Instrumente, die hier gewählt wurden, sind nicht die Instrumente, mit denen Terrornetze militärisch bekämpft werden. Das sind Instrumente, die in den Zweiten Weltkrieg gehören. Flammenwerfer, Bombardements, Einsatz von Artillerie, alles nicht Instrumente, die für ein feines militärisches Vorgehen sprechen.
Das heißt, es fallen auch viele Zivilisten da zum Opfer.
Ja, in der Tat, nicht? Dieser Antiterrorkampf, und das ist das Fatale dabei, hatte selber sehr starke terroristische Qualitäten.
Hätte der Westen da mehr Druck ausüben können oder wäre das kontraproduktiv gewesen?
Ja, ob sich Russland unter stärkerem westlichen Druck zu Verhandlungen hätte bereit erklärt, ist, darüber kann man spekulieren. Es gab nur ein Problem. Mit wem verhandeln? Die tschetschenische Seite, die Widerstandsseite, war in sich zersplittert, war in sich so aufgeteilt, dass man einfach nicht sagen konnte, mit dem muss man verhandeln. Das ist der Sprecher für die tschetschenische Seite, der kann dann auch das Verhandlungsresultat durchsetzen auf der tschetschenischen Seite. Und was sich jetzt vollzieht, in den letzten Wochen allerdings vollzogen hat, ist der Eindruck, dass sich diese verschiedenen tschetschenischen Guerilla-Gruppen, die vorher heillos zerstritten waren, stärker zusammengerauft haben.
Hätte denn Putin überhaupt eine Möglichkeit, zu einer Deeskalation des Konflikts beizutragen?
Die hätte er sicherlich zu früheren Zeitpunkten gehabt.
Aber jetzt ist es zu spät.
Es ist schwer zu sagen. Putin verkündet seit geraumer Zeit, dass der Krieg vorbei sei, dass die Normalisierungsetappe begonnen habe, dass man diesen Konflikt tschetschenisiere, das heißt, dass man Russen aus den in Tschetschenien postierten Gewaltorganen zurückziehe und Tschetschenen in sie hineinführe, sodass die Auseinandersetzung zwischen Tschetschenen geführt wird und dass Tschetschenen für Ordnung in Tschetschenien sorgen werden. Aber das alles stimmte mit der Realität nicht überein.
Aber das wäre doch das, was die Geiselnehmer jetzt verlangen, dass sich die russische Armee zurückzieht und Tschetschenien räumt.
Ja, das ist in der Tat die Forderung, die aber auf die Putin schwerlich eingehen kann. Da steckt er gewissermaßen doch auch in der Falle, die er da selbst aufgebaut hat. Er hat diese Aktion, diese kriegerischen Aktionen, es waren wirklich kriegerische Aktionen, die dort durchgeführt worden sind, immer unter dem Label, unter dem Etikett des Anti-Terrorkampfs dargestellt. Seiner eigenen Öffentlichkeit und auch der Weltöffentlichkeit. Und er hat darauf beharrt, dass alle tschetschenischen Kombattanten Terroristen seien. Und mit Terroristen kann man da natürlich nicht verhandeln, wenn man sich auf diesen Standpunkt stellt. Und jetzt kann man auch nicht auf das Ultimatum von Terroristen eingehen, den Kampf gegen Terrorismus von heute auf morgen aufzugeben. Das würde nun dann auch die russische Öffentlichkeit, die raus will aus diesem Krieg, wiederum nicht verstehen.
Putin hat sich durch seine harte Tschetschenienpolitik in eine scheinbar ausweglose Lage hineinmanövriert, meint Uwe Halber von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Was bewegt die tschetschenischen Geiselnehmer, die noch immer in Moskau 700 Menschen gefangen halten? Worauf muss man sich bei ihnen einstellen? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Martin Ebbing. Er lebt seit einigen Jahren im Kaukasus, fährt immer wieder auch nach Tschetschenien, war zuletzt im Frühjahr wieder dort. Herr Ebbing, zunächst mal, wie wirkt sich denn dieser Krieg zwischen Russland und den tschetschenischen Rebellen, wie wirkt er sich im Alltag der Tschetschenen aus?
Also ich denke, es gibt keine Familie, die in Tschetschenien nicht von diesem Krieg direkt bedroht ist. Sei es, dass Familienangehörige erschossen sind, dass sie durch eine Mine oder durch einen sonstigen Sprengkörper verletzt worden sind. Sei es, dass Familienangehörige verschwunden sind. Und dazu kommt, dass sie alle in einer Situation leben, wo sie wirtschaftlich kaum noch in der Lage sind zu überleben. Es gibt keine Arbeitsplätze. Es gibt für die Bauern kaum noch Möglichkeiten, ihr Vieh irgendwo auf die Weiden zu bringen. Es gibt keine Möglichkeiten einzukaufen. Es gibt kaum Möglichkeiten, in irgendeiner Art und Weise von der eigenen Hände Arbeit zu leben. Und so lebt man eigentlich nur in der Hoffnung, dass es irgendwann vielleicht ein bisschen besser wird.
Und wem geben die Leute die Schuld an ihrem Zustand?
Den Russen, eindeutig. Was nicht heißt, dass die Leute eindeutig auch auf der Seite der Guerilla sind. Das sind ja sehr unterschiedliche Gruppen, die da tätig sind. Viele von denen sind in der Bevölkerung absolut unbeliebt. Aber die Grundstimmung ist die, man möchte diese Angelegenheiten lieber selber unter sich klären und verbittet sich jegliche russische Einmischung. Hinzu kommt, dass das Verhalten der russischen Truppen während der 3 Jahre zweiter Krieg in Tschetschenien dazu geführt hat, dass selbst diejenigen, die gar nicht für eine Unabhängigkeit Tschetscheniens sind, im tiefsten Inneren der Ansicht sind, unter Russen wollen wir nicht mehr leben. Und von daraus kann man eigentlich sagen, dass die Russen durch ihr eigenes Verhalten sich dort Feindschaft in Tschetschenien geschafft haben, dass dort Leute auch nicht mehr bereit sind, irgendwelche Kompromisse zu schließen.
Und wie stark ist dann die Solidarität mit den Terroristen?
Ich denke, das ist gemischt. Also da gibt es schon besonnene Leute, die schon der Ansicht sind, dass solche Aktionen erstens menschlich kaum zu vertreten sind, zum zweiten innenpolitisch schaden werden. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so eine Haltung, dass man sagt, nun sehen die Russen mal, wie das ist, wenn Zivilisten terrorisiert werden. Zivilisten, die nichts mit diesem Krieg zu tun haben, und so verstehen sich auch sehr viele Tschetschenen, die einfach unter solch einer Gewaltandrohung leben müssen und denen täglich etwas passieren kann. Ich glaube, diese klammheimliche Sympathie für diese Aktion wird sicher jetzt in Tschetschenien die Stimmung dominieren.
Von der Mentalität her, die Sie auch dort kennengelernt haben, ist damit zu rechnen, dass die Terroristen jetzt in Moskau, dass die wirklich skrupellos alle Geiseln umbringen und möglicherweise auch sich selbst in die Luft springen?
Also das halte ich für möglich. Die Menschen sind, gerade diese Art von Guerilla-Operationen, werden von Kommandos geführt, die relativ rücksichtslos sind. Also da ist sehr viel Bitterkeit im Spiel. So kann man es vielleicht formulieren. Wenn man nach Moskau fährt, um eine solche Aktion durchzuziehen, wird man sicherlich nicht damit rechnen, dass man lebend wieder nach Hause kommt. Dafür ist der Weg viel zu weit, um wieder zurückzukommen. Ich glaube, die meinen das, was sie sagen.
Das heißt, das ist durchaus vergleichbar mit den Selbstmordattentaten etwa palästinensischer Terroristen oder eben der Al-Qaida-Terroristen.
Naja, es gibt ja noch einen Ausweg. Der kann darin bestehen, dass man miteinander redet. Und das ist ja das Grundproblem dieses Konfliktes. Man redet nicht miteinander. Es gibt keine Verhandlungen. Wenn die russische Regierung bereit wäre, in irgendeiner Art und Weise nun einen Dialog wie auch immer zu eröffnen, dann könnte man davon ausgehen, dass vielleicht auch dieses Drama in irgendeiner Art und Weise friedlich beendet wird. Solange man nicht redet, sieht die Situation sehr gefährlich aus.
Vielen Dank, das waren Informationen von Martin Ebbing, SWR1. Thema heute: Russlands Präsident Wladimir Putin hat schon verkündet, hinter dem Geiseldrama von Moskau würden die gleichen Drahtzieher stecken wie hinter den Bombenanschlägen auf dem indonesischen Bali vor 10 Tagen. Mit anderen Worten, Al-Qaida. Zum Geiseldrama in Moskau und der Rolle des russischen Präsidenten. Jetzt der Kommentar von Hermann Krause.
Der Krieg im Kaukasus ist nach Moskau gekommen, an einem Mittwochabend, unerwartet, ohne Vorwarnung, in eine Musical-Veranstaltung. Die Täter, Terroristen, Freiheitskämpfer, Freischärler. Die Wortwahl fällt schwer angesichts ihrer verbrecherischen Tat, aber auch angesichts ihrer einzigen politisch gestellten Forderung, nämlich den Krieg in Tschetschenien zu beenden. Ein Krieg, in dem täglich die Menschenrechte verletzt werden, der sich verselbstständigt hat, an dem beide Seiten verdienen. Nicht nur ein schmutziger, überflüssiger Krieg, sondern auch ein Konflikt, in den Russland unter Boris Jelzin hineinschlitterte und den Putin aber wohl auch brauchte, um seine Wahl als Präsident zu gewinnen. Angeblich sind 40 Witwen unter den Geiselnehmern, also eine Verzweiflungstat, so versuchen es die Tschetschenen darzustellen. Angesichts der Tatsache, dass sie 500 Menschen brutal kidnappen und mit dem Tod bedrohen, ist die Legende vom Freiheitskampf aber schnell zu Ende. Die Geiselnehmer üben Terror aus. Aber bei alledem darf man auch nicht vergessen, dass die Rolle, die Präsident Putin nun spielt, wenig hilfreich ist. Er hat sich im Fernsehen, was das Problem Tschetschenien betrifft, wieder von seiner härtesten Seite gezeigt. Für ihn liegt die Schuld im Ausland. Ausländische Zentren hätten die Geiselnahme geplant und finanziert. Dies ist eine Sprachregelung, die noch aus der Sowjetzeit stammt und offenbart, dass Wladimir Putin immer noch ein Mann des Geheimdienstes ist. So will Putin die eigene Verantwortung für die Situation im Kaukasus abstreiten. Erst kürzlich war ja Georgien der Hauptfeind Russlands und fast auf einer Ebene mit dem Al-Qaida-Netz eingestuft worden. Es kann also nur noch eine Frage der Zeit sein, bis von russischen Politikern auch eine Verbindung zwischen den Geiselnehmern in dem Theater und Bin Laden geschaffen werden. Die Aussagen Putins legen dafür den Grundstein. Obwohl der russische Präsident in den letzten Jahren immer wieder eine politische Lösung für Tschetschenien versprochen hat, ernsthafte Bemühungen hat er nicht unternommen. Der Westen hat es längst aufgegeben, Druck auf den russischen Präsidenten oder seine Generäle auszuüben. Nach dem Attentat vom 11. September wurde Putin freigesprochen, der Krieg in Tschetschenien übersehen. Von seinem Freund Gerhard Schröder genauso wie von Jacques Chirac oder George Bush, der seine eigenen Schlachten woanders schlagen will. Russische Menschenrechtsorganisationen, die es wagen, gegen den Krieg aufzumucken, werden zum Schweigen gebracht. Russland ist Putinland und da ist Kritik nicht angebracht. Die traurige Entwicklung ist Folge einer verfehlten Politik von beiden Seiten. Auch die vernünftigen Kräfte in Tschetschenien haben es nicht geschafft, sich von Extremisten zu lösen. Nun zahlen Unschuldige und ihre Familien dafür. Bleibt nur zu hoffen, dass der Sturm auf das Gebäude nicht stattfindet und sich ein Vermittler findet, der die Situation entspannt. Der Einsatz von Gewalt wäre für alle eine Katastrophe.
3 Tage lang dauert die Geiselnahme, bis sie von russischen Sondereinheiten beendet wird. Dabei sterben alle 41 Geiselnehmer, aber auch 129 Geiseln. Auch deshalb, weil die Spezialkräfte ein Betäubungsgas einsetzen, das auf viele der Geiseln tödlich wirkt.
Der Nervenkrieg von Moskau ist zu Ende. Nach 4 Tagen zwischen Hoffen und Bangen haben russische Spezialkräfte das besetzte Musicaltheater gestürmt. Es hat dabei viele Tote und Verletzte gegeben. Mindestens 30 Terroristen sollen tot sein, es sind aber offenbar auch viele Geiseln unter den Opfern. SWR1-Reporterin Ruth Dickhofen in Moskau. Inzwischen gibt es offizielle Zahlen. Wie viele Menschen sind bei dem Einsatz ums Leben gekommen?
Ja, die offiziellen Zahlen sind leider sehr viel höher als die bisherigen Zahlen. 34 Geiselnehmer sind tot. Diese Zahl hatten wir schon, aber 67 Geiseln. Das ist natürlich ein wirklich sehr hoher Verlust. 750 Geiseln konnten aber immerhin lebend gerettet werden.
Was wissen Sie über das Schicksal der ausländischen und speziell natürlich der deutschen Geiseln?
Also alle ausländischen Geiseln sind gerettet worden und der deutsche Botschafter von Plötz hat sich auch gesondert dazu geäußert, dass die deutschen Geiseln wohlauf sind.
Was hat sich da heute Morgen im Inneren des Theaters abgespielt? Weiß man schon, wie die Antiterroreinheit der Russen vorgegangen ist?
Ja, sie haben gesagt, dass sie parallel ja 2,5 Tage mit den Geiselgangstern verhandelt hat und da die immer neue absurde Forderungen stellten, die unerfüllbar waren, die sie immer aber versuchten zu erfüllen, ist ihnen schnell klar geworden, die wollen gar nicht richtig verhandeln und das ist eigentlich ein Humbug, was die veranstalten. Die sind offensichtlich doch auf eine Eskalation aus, so jedenfalls sagt es der russische stellvertretende Innenminister jetzt vor der Presse. Und währenddessen, während sie immer weiter verhandelt haben, haben sie aber schon ausgearbeitet, wie könnte man die Geiseln befreien. Und das hat man dann eben getan mithilfe dieses Betäubungsgases. Und dann sind eben am frühen Morgen, nachdem dann 2 Geiseln erschossen worden waren, da hat man den Einsatz begonnen.
Einigen Geiselnehmern soll die Flucht aus dem Theater gelungen sein. Ist an diesen Meldungen was dran?
Ja, ist tatsächlich so gewesen. Also zumindest einer hat sich unter die Journalisten dann gemischt. Der ist mit den Geiseln, die evakuiert wurden, zusammen rausgeschlüpft, hat sich unter die Journalisten gemischt und ist dann aber sofort entdeckt und gefasst worden. Anderen ist dieses Rausschlüpfen offenbar auch gelungen, aber die sollen inzwischen alle gefasst worden sein. Wer noch gesucht wird, sind eine Reihe von Komplizen, die sich in Moskau außerhalb des Gebäudes aufhielten und von außen die Aktion unterstützt hätten.
Was sagen die Menschen in Moskau zum Ende dieses Nervenkrieges? Sind die eher erleichtert oder sehen die das blutige Ende mit gemischten Gefühlen?
Also sie sind sehr erleichtert, aber es weiß ja auch noch nicht jeder in Moskau, ob jetzt Angehörige oder Freunde von ihm Opfer geworden sind. Also sogar ein Mitarbeiter hier unseres Studios hatte 2 Freunde dort im Theater, die dort in der Musiktruppe mitspielten. Wir wissen noch nicht, was aus denen geworden ist. Die Erleichterung ist da. Gleichzeitig besteht auch die Angst in der Politik, dass jetzt Ressentiments gegen das tschetschenische Volk wieder wachsen könnten in der russischen Bevölkerung. Da werden jetzt von politischer Seite aus Appelle dauernd ans Volk gerichtet. Verbindet nicht diese Geiselnehmer mit einem ganzen Volk.
Und was sagt die politische Führung? Gilt der Einsatz von heute Nacht als Erfolg?
Ja, natürlich ist man sehr traurig darüber, dass so viele Leute dabei ums Leben kamen. Aber man ist erleichtert und findet, dass es gut durchgeführt wurde.
SWR1-Reporterin Ruth Dickhofen über das blutige Ende des Geiseldramas in Moskau.
Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es unter archivradio.de sowie in der ARD-Audiothek.